Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im ersten Buch der Könige, im Kapitel 19, die Verse 1 bis 8. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, »Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.« Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte, bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Liebe Gemeinde, Elia ist am Ende. Trotz seines Erfolges oder gerade wegen seines Erfolges. Wir wissen heute, dass nach einer großen und wichtigen Sache, die man vorbereitet und durchgeführt hat, dass danach, auch wenn es gut war und alles funktioniert hat, danach kommt ein Loch. Und darum wird immer geraten, wenn du etwas Großes vorhast, dann plane doch für danach auch etwas Schönes ein, um das Loch zu überbrücken, dass du da nicht hineinfällst, emotional. Du brauchst dann etwas, was dich aufbaut, auch wenn das alles schön gewesen ist und erfolgreich. Plane noch etwas für danach. Es gehört zu unserem Leben, zu unserem erwachsenen, reifen Leben, es auch manchmal auszuhalten, dass wir nicht immer stark, voller Werte und kompetent uns fühlen. Von dem österreichischen Dichter Erich Fried ist folgender Satz, der mir etwas erlaubt. Er sagt, du hast das Recht zu zweifeln, zu verzagen, deinen Mut zu verlieren. Es ist kein Zeichen von Stärke, immer nur stark zu sein. Und so ist da jetzt der Elia. Verzagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Eigentlich jedes Kind, wenn es anfängt, erwachsen zu werden, weiß es ganz genau, ich mache alles besser als meine Eltern. Denn Kinder beobachten sehr genau und haben dann auch eine Vorstellung von dem, was besser sein könnte. Ich mache einmal alles besser und es ist gut, wenn Kinder diesen Impuls haben. Und trostlos ist dann die Erfahrung, genau diese Chance gehabt zu haben und dann doch in einer Tragödie zu enden, weil man merkt, aus irgendwelchen Gründen habe ich das nicht hingekriegt. Ich wollte es besser machen. Ich hatte auch als Kind die Idee, wie das gehen kann, und meine Umwelt hat mich aber dabei nicht unterstützt, sondern im Gegenteil. Und dann habe ich das auch nicht geschafft, weder innerlich noch äußerlich es besser zu machen. Und so ist der Elia und sitzt jetzt da und sieht, ich bin nicht besser. Er hatte ja deutlich davon gesprochen, besser zu sein als die Väter und eben nicht auf zwei Seiten zu hinken, sondern stets für den Glauben und die Wahrheit einzutreten, vor nichts und niemandem zu weichen. Wir glauben nicht alle an denselben Gott, hat er gesagt, und er kann es sogar zeigen. Der Baal hat keine Macht. Er hat dann diesen Versuchsaufbau mit dem Altar, und die Baalspriester sollen das Feuer vom Himmel herunterrufen, und das glückt also einen ganzen Tag lang nicht. Und dann lässt Elia noch einmal Wasser über den Altar schütten, und auf sein Gebet hin kommt dann Feuer vom Himmel. Also er kann das sogar zeigen, der Baal hat keine Macht. Die Demonstration überzeugt, und Elia bringt die Baalspriester um, 450 an der Zahl, und ist überzeugt, jetzt habe ich die Wende in Israel geschafft. Und er muss die Erfahrung machen, auch wenn der Gott, an den ich glaube, gewonnen hat, verwandelt sich meine Welt nicht in Glückseligkeit. Im Gegenteil, morgen bist du reif, sagt Isebel. Binnen 24 Stunden bist du ein toter Mann. Und das ist für Elia ein Schock. Es kann auch zur Lebenserfahrung derer werden, die sich mit ihrem Leben ganz an Gott halten, deren Glaube stark ist und die den Eindruck haben, jetzt kann mir eigentlich keiner mehr, es gibt für mich nur noch grüne Welle und es ist alles geglückt und dann kippt auf einmal alles. Petrus zum Beispiel sagte, und wenn ich mit dir ins Gefängnis muss, mein Glaube macht das mit. Mit meinem Glauben gibt es nur noch grüne Welle. Das funktioniert. Da gibt es eine große Kraft. Und Petrus musste merken, das kippt. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, der Elia. Das kann ihm natürlich niemand vorwerfen. Jesus sagt selbst, in der Welt habt ihr Angst. Angst, wenn ihr allein unterwegs seid, vielleicht nächtens. Angst vor dem Kollegen im Büro, wo man denkt, am liebsten wäre mir, er kommt am Montagmorgen nicht mehr wieder. Es kann viel Angst geben, das ist Elia gar nicht vorzuwerfen. Er lief um sein Leben, aber ohne mit Gott gesprochen zu haben, ohne Gebet. Denn Gott fragt nachher, Elia, was machst du denn hier? Hier habe ich dich ja gar nicht erwartet. Und so kommt Elia in die Wüste, geht praktisch den Weg, den das Volk Israel aus Ägypten in das gelobte Land gekommen ist, geht er zurück, setzt sich unter einen Ginster und wünscht sich zu sterben. Der Busch, von dem hier die Rede ist, ist nach Auskunft der Biologen ein Überlebenskünstler in der Wüste, einer, der Durststrecken übersteht und natürlich nur dadurch auch dem Elia Schatten geben kann. Und im Schatten dieses Überlebenskünstlers wünscht Elia sich zu sterben und sagt, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist ihm da aufgegangen. Auf der einen Seite war er besser, das hat er sehr, sehr schön durchgezogen, dass er gesagt hat, wir hinken nicht auf beiden Seiten, sondern der Herr ist Gott, dafür stehe ich. Und etwas anderes ist ihm nicht gelungen. Und das beschäftigt ihn, das ist ja erstaunlich, es beschäftigt ihn nicht die Isebel, die ihm nachstellt. Es beschäftigt ihn nicht die Zukunft des Volkes, dass er denkt, naja, jetzt bin ich weggelaufen, die Isebel ist noch da, die hat die Macht. Was wird da passieren? Ich bin nicht besser als meine Väter. Das beschäftigt ihn. Was haben die Väter gemacht? Sie haben immer mit Gewalt sich gegen die Propheten Gottes durchgesetzt und dachten immer, sie täten Gott einen Gefallen damit. Auch in der Passionsgeschichte Jesu denken die hohen Priester, sie tun Gott einen Gefallen damit, mit dem, was sie machen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, sie werden euch umbringen und werden denken, sie tun Gott einen Gefallen damit. Und jetzt merkt Elia, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als meine Väter auch, die mit Gewalt sich durchgesetzt haben. Denn das Volk hatte längst sich dem Gott der Bibel zugewandt, hatte gerufen, der Herr ist Gott. Im Grunde hatte Elia alles erreicht. Und dann kommt er auf die Idee, jetzt bringe ich noch die Baalspriester alle um und wahrscheinlich tue ich Gott einen Gefallen damit. Gott hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Das wusste Elia vielleicht noch nicht, oder es war ihm in dem Moment nicht klar. Erst Hesekiel wird das deutlich so aussprechen. Gott hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Aber Elia setzt seinen Kopf durch, um ihn zu retten. Und dann wirft ihn ein Machtwort der Königin aus der Bahn. Und Petrus zeigt uns in der Nacht von Gethsemane, dass es noch nicht mal eine Königin sein muss, eine Magd tut's auch und wirft ihn aus der Bahn. Wenn Menschen einmal klar sehen und die Wahrheit über sich erkennen, und entdecken, was mit ihnen los ist, dann ist das oftmals ein sehr massiver Schlag. Ein Freund von mir, der gerne den Dalai Lama besucht hat, wenn der hier in Deutschland gewesen ist, und dann macht man solche Seminare mit, wie man schön meditieren kann. Und er sagte, also die erste Stufe der Seminare ist ganz ungefährlich, das kann man gut mitmachen, aber dann gibt es eine fortgeschrittene, eine zweite Stufe, das ist für die, die da schon weitergekommen sind, und aber das, sagte er, hat mich immer sehr gegraust, diese Stufe dann auch mitzumachen, weil man hat mitgekriegt, nicht alle von denen, die diese Stufe mitgemacht haben, kamen danach wieder nach Hause. Manche sind direkt in die Psychiatrie gekommen, weil man sich da hinein meditiert hat in das, was steckt in mir, was bin ich für einer. Und das ist für die Menschen dann, wenn sie das entdecken, so ein Schock, dass es mancher nicht verarbeiten kann. Ein massiver Schlag, wenn man die Wahrheit über sich erkennt. Wir haben verschiedene Techniken, dass wir das nicht machen müssen, zu sehen, was tatsächlich mit uns los ist. Ich bin an allem schuld, nimm mein Leben von mir, sagt Elia, ich bin nicht besser. Die ersten werden die Letzten sein. Ich war der Erste, jetzt bin ich das Letzte. Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Also es ist eine ganze Menge Psychologie in dieser Geschichte drin. Es sind auch Glaubenserfahrungen darin, die natürlich gläubige Menschen besser verstehen als solche, denen der Glaube nicht sonderlich viel wert ist. Denn nur gläubige Menschen schämen sich, dass ihnen trotz ihres Gottvertrauens dann so unglaublich niederdrückende Gefühle begegnen, dass sie sagen, also wegen meiner Sünde ist alles kaputt gegangen. Es sind nicht die anderen schuld. Ich bin's, ich habe nicht nach Gott gefragt, ich habe meinen Eigensinn durchgesetzt und darum ist alles kaputt gegangen und jetzt bin ich in der Wüste. An solchen Stellen muss Gott selbst eingreifen und den Menschen da wieder herausholen. Und darum ist es gut, dass Elia sein Ende Gott erklärt und sagt, hier bin ich, ich kann nicht mehr, nimm du mein Leben von mir. Der arme Judas hat das nicht getan, sondern ist den Weg ohne Gott weitergegangen. Und so erfährt dann Elia auf sein Gebet hin eine schöne Auslegung dessen, was im Psalm 127 steht, seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ein Engel, ein Bote Gottes kommt und stupst den Elia an und sagt, komm, iss erst mal was. Marc Chagall hat diesen Moment ganz, ganz wunderbar ins Bild gesetzt. Vielleicht kennen Sie dieses Bild, es ist ein ganz kleines, ich habe es einmal im Original gesehen, sehr, sehr beeindruckend, wie Chagall zeigt, dass Gott einen von den freundlichsten Engeln geschickt hat und der ganz, ganz behutsam mit seinem Finger versucht, den Elia anzustupsen, dass der sich ja nicht erschrickt. Eine ganz freundliche Szene. Dazu gibt es Brot und einen Krug mit Wasser. Und Gott holt uns mit dem ganz Elementaren, mit dem Alltäglichen, mit Brot und Wasser aus unserer Panik heraus und holt uns zurück auf den Teppich. Mit einem Stückchen Brot und einem Schlückchen zu trinken, manchmal auch im Abendmahl, holte uns heraus aus unserer Panik mit dem Alltäglichen und zurück auf den Teppich. Und so behutsam geht Gott mit denen um, die erschöpft und kaputt sind und sich ihm aber anvertrauen. Und darum hat Jesus mit den Zöllnern und Sündern gegessen. Und darum hat er mit den Emmaus-Jüngern gegessen. Es wird nicht diskutiert, sondern Gott ist bei uns im ganz Alltäglichen, im Essen und Trinken, das wir aus seiner Hand empfangen. Und darum ist das Tischgebet da auch so eine wichtige Sache, dass man weiß und sich das klar macht, ich empfange das jetzt aus Gottes Hand. Und manchmal holt einen Gott dann zurück auf den Teppich und aus der Panik heraus dadurch. Glauben heißt, sich so aufrichten zu lassen, im Neuen Hören und Schmecken und Sehen und Reden mit Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.